الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، أبدلهم بالضيق فرجا وبالهم والحزن فرحا وبالانكسار جبرا، واصرف عنهم خيانة الخائنين وعدوان المعتدين، واجعل القابل لهم خيرا وأمنا يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم عداء المعتدين وتخذيل المخذلين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شملهم يا أحكم الحاكمين، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، جزاكم الله خير، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أذهب همنا، وأذهب حزننا، وأبدلنا فرجا وفرحا. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء السادس والثمانين، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نصلو كبيرة الله dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen, den edlen Gesandten, dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Wie, damit ist gemeint, wie vollziehe ich gottesdienstliche Handlungen, Riten oder ähnliches. Wir sind beim fünften Teil angekommen in dieser Vortragsreihe und es geht immer noch nach wie vor um das Thema des Handelns im Lichte der islamischen Regeln. Wir sind angekommen bei dieser Vortragsreihe, beim Vortrag 86. Und zu Anfang begrüße ich an den Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع مسألة بعنوان البيوع المنهي عنها. في الدرس الماضي ذكرنا خمسة أنواع من البيوع المنهي عنها. كان منها البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة لمن تجب عليهم الجمعة، وكان منها بيع الأشياء التي يستعان بها على معصية الله عز وجل، كأدوات المعازف والأدوات والأواني التي تستعمل في شرب الخمر أو بيع شرائه. كذلك كان منها بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وكان منها أيضا الشراء على شراء المسلم. وآخر نوع اتكلمنا عنه في الدرس الماضي بيع العينة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Geehrte Geschwister, im letzten Unterricht haben wir darüber gesprochen, über die verbotenen Arten des Handelsgeschäfts. Yani grundsätzlich für diejenigen, die dieser Vortragsreihe vielleicht seit kurzem erst beiwohnen, wir haben über den Handel gesprochen, sowohl sprachlich gesehen als auch islamisch gesehen, was er bedeutet, was die Voraussetzungen sind, wie Kaufverträge aussehen können, wie man von Kaufverträgen zurücktreten kann. Und im letzten Unterricht haben wir über die verbotenen Geschäfte gesprochen. Unter anderem ging es darum, dass es verboten ist, nach dem zweiten Adhan am Yom al-Jumu'ah, und mit dem zweiten Adhan ist die Iqama gemeint, dass es verboten ist, nach der Iqama am Freitag Geschäfte zu vollziehen, basierend auf Surat al-Jumu'ah, Vers Nummer 9. Wir haben auch erwähnt, dass das nur für diejenigen gilt, die verpflichtend zum Jumu'ah-Gebet gehen. Yani wenn jemand auf Reise ist oder krank oder eine Frau, der es nicht verpflichtet ist, zum Jumu'ah-Gebet zu kommen, diese sind natürlich von solchen oder von diesem Verbot ausgenommen. Auch haben wir gesprochen, welche Art des Handelsgeschäfts verboten ist. Wir haben gesprochen, dass es verboten ist, Handel zu betreiben mit Ware, die offensichtlich für Verbotenes eingesetzt wird, wie beispielsweise, wenn man seine Traubenernte einem Weingut verkauft oder wenn man als Beispiel Weingläser verkauft, bei denen es offensichtlich ist, dass diese dazu genutzt werden, um eine Sünde zu vollziehen, oder beispielsweise Musikinstrumente, Waffenverkauf in Kriegszeiten, wo es beispielsweise gegen Muslime verwendet wird und so weiter. Das waren die Dinge, über die wir gesprochen haben. Auch haben wir darüber gesprochen, dass es verboten ist, einen Kauf abzuschließen oder einen Kauf anzustreben über einen bereits vollzogenen Handel. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es verboten ist, nachdem ein Kaufvertrag oder nachdem ein Handel abgeschlossen wurde, den Verkäufer versuchen, vom Kaufvertrag zurückzubringen, indem man ihm beispielsweise einen höheren Geldbetrag oder ähnliches versucht anzubieten, um eben diese Ware für sich zu beanspruchen. Auch haben wir über den Ratenkauf, ne, wie beispielsweise, wie wir gesagt haben, dass es verboten ist, als Beispiel in einen Handel oder in ein Kaufgeschäft einzutreten, wie beispielsweise den Erwerb von einem Fahrzeug, das man mit einer Finanzierung kauft, dass man sagt, ich kaufe jetzt beispielsweise das Auto für 12.000 Euro und ich bezahle jeden Monat 1.000 Euro. Ich gehe aber nur in dieses Handelsgeschäft oder nur in dieses Geschäft mit ein, um dieses Auto direkt an jemand anderen zu verkaufen für den Geldbetrag. Das heißt, dass man so versucht hat, dieses Bankgeschäft zu umgehen. Auch diese Arten des Handels sind verboten. Wir haben auch darüber gesprochen, wenn man jemandem etwas abkaufen möchte und man weiß, dass diese Person bedürftig ist bzw. notgedrungen ist, diesen Handel eingeht, dass man diese Situation eben nicht ausnutzt, um den Preis in das Unverhältnismäßige runterzudrücken, sondern dass der Muslim derjenige ist, der nicht die Situation oder die Notsituation eines anderen ausnutzt, um dann eben Profit daraus zu schlagen. Heute, bismillah ta'ala, werden wir genau an dieser Stelle weitermachen, indem wir weiterhin über die Arten oder die verbotenen Geschäfte oder Handelsarten zu sprechen.
In Nu'a al-Sadis min al-Bi'u' al-Manhi 'anha, Bay'u al-Mabi'u qabla qabdihi. بيع المبيع قبل قبضه بمعنى أن يشتري المشتري سلعة من البائع وقبل أن يقبضها ويحوز السلعة يبيعها لآخر، فهذا البيع نهى الإسلام عنه. يعني عبد الكريم بيبيع الهاتف بتاعه بكام يا عبد الكريم؟ قال لي ب800. طب خلاص أنا اشتريه، ادي ال800، الهاتف لسه ما خدتوش. فمحمد بيقول انا عاوز اشتري، فبيع له ب1000. تمام كده؟ هذا البيع محرم لانني بعته سلعه قبل القبض، قبل ان تدخل الى ملكياتي وحيازاتي. دليل التحريم حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، والحديث جاء عند ابي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما، ابتاع يعني اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه. ابتاع طعام يعني عند محمد بيبيع تمر، فأنا رحت له قلت له عاوز 2 كيلو تمر، قال لي الكيلو ب5 يورو، اديته ال10 يورو، لسه ما خدتش 2 كيلو تمر، لسه في المحل انا ما خدتهمش. فجاء ابو عبد الرحمن بيعدي عاوز يشتري التمر، قلت له هبيع لك انا عندي 2 كيلو تمره، هبيعهم لك ب12 يورو. قال لي ماشي. نقول له البيع ده حرام. ليه؟ ما انا دفعت الثمن. دفعت الثمن لكن لم تقبض السلعه، وللأسف هذا النوع من البيوع منتشر في بلاد المسلمين. يجي واحد مثلا معروف بالتجارة، بيتاجر بالأموال، بتروح أنت تقول له أنا عايز أشتري مثلا جهاز تلفزيون أو غسالة أو ثلاجة موجودة في المعرض اللي هناك ده، فهو يتصل بصاحب المعرض بالهاتف، تمام، يقول له هيجي لك فلان بيع له السلعة دي، اديها له وأنا هحاسبه، تمام كده، بكام السلعة؟ قال له في السلعة دي مثلا ب 500 يورو، خلاص ماشي بيعها للي هيجي لك، اديها له. أنا الآن لما اتصلت بك كتاجر أنا لم أقبض السلعة ولم أتملك ولم أحوزها ولم تأتي إلى محلي ولم تأتي إلى سكني حتى أبيع للغاية، فبالتالي هذا النوع من البيوع بيع محرم، لأن شرط أن تتملك وتحوز ثم تبيع، قبل القبض لا يجوز البيع حتى وإن دفعت الثمن، لا يجوز لك أن تبيع سلعة قبل أن تقبضها بيدك أو في حيازتك، عندك محل تنقلها للمحل بتاعك، يجي المشتري الجديد يشتري منك من المحل. أيضا في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عفوا الحديث السابق حديث متفق عليه من التعطعمن، حديث زيد الآتي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يعني أنا تاجر بروح عند محمد اللي هو تاجر زي، اشتريت منه سلعة لكن السلعة ما زالت في الدكان عنده، أنا ما خدتهاش، ما ينفعش أبيعها للغير قبل أن أتملك، وأخدها للمحل بتاعي الأول وبعد كده يجي المشتري إيه يشتري مني. لذلك قال النبي أو نهى النبي، والنهي النهي تحريم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع في مكان الشراء الأصل حتى يحوزها، الحيازة يعني التملك والقبض، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أي إلى منازلهم وأماكنهم. فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما، يعني لازم أخذ الهاتف من عبد الكريم بعد ما اديته الثمن بقى في إيدي وأبيعه من يدي من ملكيتي بعد القبض، أما قبل أن أقبضه فلا يجوز إيه بيعه. أحيانا يعني يقول لي مثلا إيه، طيب أنا هروح أجيب لك الهاتف من البيت، هو خد الثمن أنا اشتريت خلاص، فأروح بايع لمحمد أو لمحرم أو لعبد الله وأنا لسه ما تملكتش، البيع ده إيه؟ حرام وباطل لا يجوز.
Wir kommen zum sechsten Teil. Wir haben im letzten Unterricht fünf Beispiele erwähnt von verbotenen Handelsgeschäften. Wir kommen jetzt zum sechsten Beispiel oder zur sechsten Art des Handels, welcher verboten ist. Und zwar geht es darum, Ware weiter zu verkaufen, bevor man diese in seinem tatsächlichen Besitz hat. Und ich sage im tatsächlichen Besitz, so dass man der Besitzer, der Eigentümer ist, dass man diese Ware quasi in seinem eigenen Verfügungsbereich hat. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in einem Hadith, der überliefert ist von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Nahrung kauft, und hier ging es tatsächlich explizit um Nahrung, wer Nahrung kauft, soll diese erst weiterverkaufen, wenn er sie in seinem tatsächlichen Besitz hatte. Auch in einem Hadith überliefert von, beziehungsweise Zayd ibn Thabit radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, Ware weiter zu verkaufen, bevor diese nicht im eigentlichen tatsächlichen Besitz ist. Yani der Wortgebrauch hier, dass es verboten ist, die Ware an der Stelle weiter zu verkaufen, an der man sie erst erworben hat. Sprich, diese Ware hat noch nicht oder ist noch nicht in meinen vollständigen Besitz gewandert. Und das ist etwas, was heute auch tatsächlich sehr verbreitet ist und sehr bekannt ist, wie der Sheikh sagt beispielsweise, dass Zwischenhändler eingeschaltet sind, die die Ware für sich deklarieren und auch im vollständigen Verkäufertum auftreten. Sprich, dass sie die Ware selbst anbieten zum Verkauf, dass sie oder man kann daraus assoziieren und entnehmen, dass sie tatsächlich im Besitz dieser Ware sind. Aber tatsächlich ist diese Ware gar nicht bei ihnen, sondern sie ist eventuell noch bei einem ursprünglichen Großhändler oder bei einem anderen Einzelhändler oder ähnliches. Und das ist das, was im islamischen Kontext verboten ist. Sprich, um Ware weiter zu verkaufen, um Ware zu verkaufen grundsätzlich, sollte sie erstmal im vollständigen Besitz von einem selbst sein. Und dann kann man darüber verfügen, um diese Ware eventuell weiter zu verkaufen.
لأن في صور كثيرة في هذا الباب للأسف بسبب الجهل بالأحكام بيقع الناس في الحرام. يعني مثلا بعض التجار بيعمل إيه؟ يقول لك أنا هبعت معاك الوكيل يدفع المال للتاجر وأنت بستلم السلع. ففعلا التاجر يبعت معاك مثلا عبد الكريم كوكيل عنه، بيروح معاك المعرض، أنت عاوز إيه؟ عاوز الهاتف ده. فيروح عبد الكريم يسأل التاجر بكام الهاتف ده، يقول له مثلا بألف يورو، يروح دافع له ايه؟ ال1000 يورو. وبعد كده انا اللي بستلم من ايه؟ من التاجر. هذا بيع محرم. لازم عبد الكريم هو الوكيل عن التاجر يدفع وياخد الهاتف ويمشي بيه ويخرج من المحل ده خالص. اصبح الان قبض. بعد كده ممكن يبيع. انما قبل ان يقبض لا يجوز البيع. بعضهم مثلا بتكون اجهزه محتاجه حموله وكذا، فيقول لك بيروح يبعت معاك الوكيل او هو يروح بنفسه معك كتاجر ويدفع قيمه السلعه في المحل او في المعرض، بعدين يقول لك خلاص انت بقى استلم، هات لك عربيه ووصلها انت لبيتك، ويروح ماشي هو. تمام كده؟ ايضا هذا البيع محرم. نقول له لا، انت بعد ما دفعت ثمن السلعه خدها، هات عربيه تنقلها وخليهم يحملوا لك على العربيه، اديك قبضت وخرجت من المحل. الان يجوز لك ان تبيع للغير. انما قبل القبض فلا يجوز. وإذا كان عندك محل تجاري يبقى لازم تروح تشتري السلعة وتنقلها إلى محلك أولا، ثم يأتي المشتري فيشتري من المحل عندك. لأن البعض بيستسهل للأسف، فبيوقع نفسه في الحرام ويوقع غيره في الحرام، ويكون البيع ممحوق البركة لأنه بيع منهي عنه.
Der Scheich führt weiter aus, diese Beispiele, wie wir sie vorhin bereits erwähnt haben, dass man wirklich darauf achten sollte, und das betrifft jetzt natürlich überwiegend diejenigen, die im Handelsgeschäft tätig sind, dass wenn du in dem Geschäft oder in dem Segment tätig bist, Ware zu kaufen, zu verkaufen, dass du aus islamischer Perspektive immer darauf achten solltest, dass die Ware in deinen tatsächlichen Besitz übergeht und dann bist du dazu in der Lage oder dann steht es dir frei, die Ware weiter zu verkaufen oder ähnliches. Aber grundsätzlich nicht diesen Zwischenkauf beim ursprünglichen Händler zu machen, sondern die Ware erstmal in Empfang zu nehmen, die Ware tatsächlich zu besitzen und dann darüber zu verfügen, sie weiter zu verkaufen.
النوع السابع من البيوع المنهي عنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها. بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني قبل ظهور الصلاح. يعني تشتري نخل ما فيش عليه تمر الآن، لسه لم يثمر، يحرم. كمن يبتاع ويشتري السمك في الماء يحرم. كذلك نخلة بلا تمر كيف تشتري؟ يقول لك ما بتطرح خلال الموسم، فأنا بشتري الحديقة كاملة. طيب دفعت الماء، وبعد ما دفعت جت آفة، النخيل كله ما طلعش تمر، أو خارب التمر، أو حصل جفاف وما شابه ذلك وضاع الثمر، كيف تأكل مال أخيك أيها البائع؟ وهكذا. لذلك يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يقول المصنفون لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم متفق عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ شوف السؤال، استفهام استنكاري. يعني أنت رحت الآن وده منتشر عند التجار بتوع الثمار، يقول لك حديقة المانجا دي بشتريها ب3 سنين، الشجر ما فيش فيه ثمار أصلا، يحرم هذا البيع. إمتى أشتري؟ لما تظهر الثمر على الشجر، بدأت تظهر خلاص ممكن أشتري، إنما لم تظهر بعد ما أشتريش، لأن ربما تتعرض الحديقة الآفة فلا تظهر لها ثمر. طب أنا دفعت أموال، هل هستردها إزاي؟ والبائع يقول لك وانا مالي، انت اللي اشتريت، وهكذا فضياع الاموال. فلذلك لا يجوز شرعا بيع الثمره قبل بدو صلاحها. ولذلك جاء ايضا في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحديث ايضا متفق عليه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى التاجر والمشتري، البائع والمبتاع، البائع والمشتري. ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل، بدأ يحمر التمر الموجود على النخل، أو اصفرارها، التمر فيه أصفر وفيه أحمر، الأحمر بنسميه احنا عندنا في مصر زغلول، وبنسمي الأصفر سماني، بلح سماني، مش عارف انتوا بقى على اختلاف لهجاتكم بتسموها ايه. المهم في بلح احمر، بلح اصفر، روت يعني احمر، صح كده؟ والاصفر يعني ايه؟ ها؟ جلد، مش يلو، يلو دي بالانجلش، احنا بنتكلم هنا الماني، جلد. فبدو الصلاح اللون الموجود في الثمره، مرت خلاص اشتري، اصفرت ابدا اشتري، وهكذا. وفي العنب ان يسود، يبدأ يسود هو طالع على الشكل كده، اه يبقى خلاص كده بدأ ايه، يبقى عينه، وتبدو الحلاوة فيه، تاكله تلاقيه حلو، ده عينه الباع. وفي الحب ان ييبس ويشتد، حبوب بقى زي القمح وغيره، يبقى يابس جاف، مش طري خالص كده، ما ينفعش، ممكن يخرب، انما بدأ ييبس خلاص بقى يتحدى، ونحو ذلك في بقية الثمار. دي مسألة مهمة جدا، إنها تدخل في بيع الغرر. ليه؟ لأن أنا ما أدري هل تطلع ثمرة ولا لا، يبقى أدفع مال ومش ضامن هل هاخد الثمرة ولا لا أخذ. نعم.
Wir kommen zum siebten Punkt, siebte Handelsgeschäft, welches verboten ist. Und diejenigen, die diese Vortragsreihe verfolgen, können sich erinnern, dass wir das schon etwas zuvor schon erwähnt haben. Und zwar, dass es aus islamischer Sicht verboten ist, beispielsweise die Dattelernte zu verkaufen, bevor die Ernte eingetreten ist. Die Dattelernte zu verkaufen, auch wenn man das vielleicht hierzulande weniger kennt. In unseren Herkunftsländern ist es oft so, vor allem bei den Großhändlern, die große Plantagen besitzen, große Dattelplantagen, dass sie oftmals mit einem Abnehmer, mit einem potenziellen Käufer schon das Geschäft im Vorhinein abschließen, dass sie sagen, okay, die Anzahl der Bäume ist bekannt, so und so groß ist die Dattelplantage. Dieses Jahr einigen wir uns auf den Betrag X für die Ernte. Und dann gilt es quasi das Risiko, ob die Ernte überhaupt was Gutes wird oder nicht. Und das ist etwas, was sehr verbreitet ist, was offensichtlich zu einem Vorteil auf beiden Seiten führt, weil der Verkäufer oftmals schon seinen potenziellen Käufer hat und schon das Geld sicher hat und weil der Käufer sich dieses Geschäft schon mal absichern konnte, weil er schon mal weiß, okay, dieses Geschäft konnte ich abschließen, da kommt mir jetzt niemand mehr in die Quere. Und natürlich gibt es Risiken auf beiden Seiten, auf Seiten des Verkäufers, dass vielleicht die Dattelernte so viel besser wird, dass er eventuell Minus macht, und auf Seiten des Käufers, dass eventuell auch sein kann, dass die Dattelernte nicht so wird, wie er sich vorgestellt hat, und er dadurch auch ein gewisses Minus macht. Aber Fakt ist, dass diese Art des Handels verboten ist, weil es unter diesen Spekulations- oder unter Spekulationsgeschäfte führt, wie beispielsweise, und das ist auch etwas, was bekannt ist, im Geschäft der Fischer, dass man sagt, okay, heute die Ausbeute gehört dir für den und den Preis. Und niemand weiß so richtig, was dieses große Netz tatsächlich mitbringt, ob da wirklich eine gute Ausbeute drin ist, eine schlechte Ausbeute oder wie auch immer. Anas ibn Malik radiallahu anhu erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wie wäre es denn in einem solchen Fall, wenn Allah die Ernte nicht ermöglichen würde, dann würde wahrlich der eine das Anrecht des anderen nehmen. Und das zeigt sich wiederum, immer wenn man solche Aussagen hört, verdeutlicht das, wie die islamische Religion schon früh diese Bedingungen, diese Auflagen festgemacht hat, dass ja nicht der eine das Anrecht des anderen nimmt und dass ja nicht, und ganz egal, ob es im Endeffekt ein super gutes Geschäft wird, ein Geschäft 0 auf 0 oder ein super schlechtes Geschäft wird, aber dieses Spekulationsgeschäft hat der Islam schon sehr früh quasi verboten. Warum? Weil bewusst ist, dass in den allermeisten Fällen es immer zu einem Nachteil führen wird. Entweder zu einem Nachteil für den Verkäufer oder zu einem Nachteil für den Verkäufer. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier das Beispiel gegeben. Und das ist ja tatsächlich so. Und es gibt ja auch wirklich greifbare Beispiele auch in der Realität, dass Handelspartner Geschäfte miteinander gemacht haben und dann kam als Beispiel eine Flut über diese Plantage und es war überhaupt keine Ernte zu entnehmen und es war quasi ein Geschäft, das dann den Bach runtergegangen ist. Das heißt, auch hier zeigt sich, wie wir erwähnt haben, dass der Islam ganz früh diese Bedingungen gelegt hat. Auch in einem anderen Hadith, der überliefert wird von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, beziehungsweise Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagt, der Prophet hat es verboten, sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer. Und hier zeigt sich, dass diese Aussagen nicht nur auf eine Partei sind, sondern für beide Parteien. Der Prophet hat es verboten, sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer Handel über eine Dattelernte abzuschließen, bis die Frucht dieser Ernte zu erkennen ist. Weiterhin wird erwähnt, dass es beispielsweise im Geschäft, wo es um Trauben geht, dass man dann erst das Geschäft abschließen kann, wenn die Traube zu erkennen ist und eine gewisse Süße im Geschmack zu schmecken ist. Das heißt, hier zeigt sich in dieser Aussage, dass wenn dann aber letztendlich diese Dattelpalmen oder im Großen gesehen die Dattelplantage zu erkennen lässt, wie viel Datteln kommen denn jetzt hier hervor, beziehungsweise wird es eine gute Ernte, eine gute Auslese oder nicht, wie viele Datteln werden es in etwa, dann ist es für beide Parteien erkennbar, sowohl für den Verkäufer, was seine Plantage gegeben hat dieses Jahr, als auch für den Käufer, dass er sieht, ah, okay, das ist die tatsächliche Ware, über die wir hier den Handel abschließen werden. Wenn dies zu erkennen ist, diese Frucht ist zu erkennen, es ist zu erkennen, in welche Richtung es geht, dann ist es erlaubt, einen Handel darüber abzuschließen.
Aydan min yu'al muharrama bay'a an-najsh. ايه معنى النجش؟ النجش هو أن تزيد ثمن السلعة وأنت لا تقصد الشراء، إنما عشان تغر الغير أن يشتري ويدفع فيها أعلى الأثمان. وهذا النوع قد يكون باتفاق أو بغير اتفاق، وفي كلا الأمرين هو محرم. يعني باتفاق بعض التجار يتفق مع بعض العمال، يشغل ناس وظيفتهم فقط إن هم يمدحوا في السلع دي بحيث الزبون يغتر فيشتري. يجي مثلا انت داخل تشتري تلاقي اتنين بيكلموا بعض، التاجر ده ممتاز والله السلع دي اصلي، وعلى فكره هو بيجيب نوع واحد فقط، يعني لو ما لحقتش السلعه دي بتخلص تاني يوم وما تلاقيهاش تاني، فبتبقى فرصه ان احنا بنيجي نلاقي مثلا المنتج ده، صاحبنا بقى واقف بيسمع شكرا بيروح يشتري وهو اعمى الشايف بقى خلاص عايز يلحقها لحسن تروح منه، ما دي بقى براند أو أصلي وكذا، وهي السلعة أصلا مضروبة، ودول شغالين مع مين؟ مع التاجر نظير أجرة معينة عشان يخدعوا الزباين فيقبل المشتري على الشراء. أو يكون من غير اتفاق مع التاجر، في ناس كده فيهم الشر متأصل، يروح كده عايز يخدع الناس وخلاص، يقول لك ألبس الناس يشتروا خلاص. في ناس كده سبحان الله الشر فيهم ده، يدخل كده مثلا يقعد يزود بثمن السلع دي جميلة وحلوة ومش هشتري أصلا عشان يخدع الناس فيشترون. فهذا النوع محرم، يأثم التاجر إذا اتفق، وكذلك يأثم الذي يقوم بالنكش ليغر الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وعند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تبغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحرم بيع النجش، لأن في خداع، خداع للمشتري حتى يقبل على السلعة بأعلى الأثمان وهي لا تستحق.
Die nächste Art des Handels ist ebenfalls eine verbotene Art. Und zwar ist es unter anderem Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dass er erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, in Geschäften sich zu überbieten, ohne eine tatsächliche Kaufabsicht zu haben. Und das ist etwas, was auch auf den Märkten sehr verbreitet ist, dass man sich überbietet, aber ohne eine Absicht des tatsächlichen Kaufs zu haben. Beispielsweise, ich habe eine gewisse Ware, die ich anbiete auf dem Markt, sei es drum, egal welche Ware das ist. Ich bin da mit meinem Stand und ich verkaufe diese Ware. Und ich habe einen Freund, mit dem ich zusammenarbeite, zu dem ich immer wieder sage, hör mal zu, wenn du siehst, dass gerade Kundschaft kommt, dann komm und treib den Preis hoch. Ja, weil im Handel ist es ja so, der da sagt, ich gebe dir dafür 10 Euro, der sagt, ich gebe dir 11, ich gebe dir 11,50, ich gebe dir 12, dass er jemanden hat, mit dem er quasi dieses Geschäft oder diese Abmachung eingeht, treibt diesen Preis in die Höhe, ohne tatsächlich kaufen zu wollen. Oder übertreibt in der Beschreibung der Ware, dass man beispielsweise nicht unbedingt am Preis anknüpft, sondern dass man an der Qualität der Ware und der Eigenschaft der Ware, dass man als Beispiel sagt, wow, dieses Kleidungsstück oder dieses Elektrogerät oder wie auch immer, ich suche das die ganze Zeit schon auf dem Markt, das gibt es nahezu nicht mehr und hier muss man zuschlagen, oder beispielsweise auch bei einer Ware, die übertrieben als Marke dargestellt wird und so weiter und so fort. Warum? Um den Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Und hier ist es unabhängig davon, ob man eine Abmachung eingegangen ist oder nicht, weil es gibt ja grundsätzlich auch Leute, yani der hat mit diesem Verkäufer überhaupt gar keine Abmachung, die kennen sich überhaupt gar nicht, aber er ist so ein Marktwanderer, der überhaupt gar keine Absicht hat, irgendwas zu kaufen, aber es gehört so zu seinem Hobby, der geht hin und treibt die Preise in die Höhe. Das heißt, hier ist wichtig zu erwähnen, ob der gefakte Käufer tatsächlich eine Abmachung hat mit dem Verkäufer, oder aber auch, dass die zwei sich überhaupt gar nicht kennen. Es gibt gar keine Abmachung. In beiden Fällen ist es verboten, eine Kaufabsicht zu signalisieren, ohne diese tatsächlich zu haben, aber mit der lediglichen Absicht, den Kaufpreis hochzutreiben oder die Ware höher zu loben oder qualitativ höher zu beschreiben, als sie eigentlich ist.
أيضاً يدخل في هذا النوع يقول في البيوع المحرمة والنكش فيه الآن عبر الإنترنت أو الأونلاين بيكون في جروبات معينة، الجروبات دي وظيفتها الإعلان عن منتجات معينة. فمثلا عبد الكريم له متابعين كثر وله جروب عبر الإنترنت، فتيجي شركة تتكلم مع عبد الكريم، هتعرضنا المنتج ده وهندي لك راتب شهري كذا أو نسبة من كل مبيع، تمام؟ عبد الكريم لم يجرب السلعة ولا يعرف مدى الجودة، وبيبدأ على الجروب بتاعه يعمل صور للسلعة دي، يقول مزايا كثيرة جدا جدا أرسلتها له الشركة، المنتج ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يدري، فبيعمل بس ترويج للسلعة دي مقابل راتب بياخده أو نسبة. طبعا هو بهذه الطريقة خدع المتابعين له، فأقبلوا لثقتهم في عبد الكريم فاشتروا إيه؟ السلعة دي. اكتشفوا بعد الشراء أنها غير جيدة، هذا بيع محرم، والراتب اللي بياخده صاحب الجروب حرام، لأنه داخل في إيه؟ في النجش، لأنه خدع الناس بترويج لسلعة وذكر محاسنها وهو لا يعلمها، ودي مصيبة كبيرة جدا. وللأسف هذا النوع من الدعاية منتشر عبر صفحات الفيسبوك للأسف، وإخوة أفاضل للأسف، وأخوات عاملين جروبات وينشروا لسلع معينة، وهم للأسف لم يجربوا تلك السلع، ولم يعرفوا الجودة، ولم يعرفوا الأضرار الجانبية للاستخدام، خاصة بيكون فيه بعض أنواع من الدهانات كالكريمات وما شابه ذلك، وبعض منتجات للدواء أو مكملات الأغذية، وهم لا يعرفون عنها شيء. فدي من أكبر المصائب، ودي من خطورة الإنترنت، إنه بيوقع الكثيرين في الحرام طلبا للأرزاق، أصلها محتاجة وده محتاج وهكذا. الأدهى والأمر بقى كمان في مجال الدين يا إخوة، بعض المشايخ للأسف بتستغل شهرتهم عند الناس في الترويج لبعض شركات الحج والعمرة. ياخد الشيخ يشغله عنده، هيطلع معانا رحلة العمرة الشيخ فلان، ورحلة الحج الشيخ فلان. ويمكن الشركة هذه أولا شركة غير منضبطة ومخادعة، ولا تهتم بالأفواج، وتكذب في السكن، السكن بالقرب من الحرم، تروح تلاقي نفسك في آخر العزيزية وخلاص، الفاس جت في الراس. واستخدموا الشيخ كواجهة، الشيخ فرح انه هياخد ايه، حج مجاني او هياخد عمرة مجانية، وبدأ يدلس على الناس من خلال معرفة الناس بيه. فكل اللي يروح يحج رايح ثقة في الشيخ سيد مثلا او الشيخ عبد الكريم، عشان رايح على رأس الفوق ده خلاص كده، فيتخدع لما يروح هناك. يجد الشركة اولا فيها مغالاة كبيرة جدا في الأسعار، ثانيا الخدمة اللي بتقدم أقل من القيمة اللي أخذوها، ثالثا ما فيش اهتمام بالمناسك ولا، ودي مصيبة كبيرة للأسف بيستغل فيها كثير من المشايخ. الأدهى والأمر أن هؤلاء المشايخ للأسف من أجل الدنيا ومن أجل الراتب اللي بياخده ممكن يجيز الحرام، فيبدأ يزين للنساء الحج والعمرة من غير محرم، ويروح يتمسك بالرأي ويترك الأدلة، ويقول لك وقال بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة. يا شيخ يا شيخ، هداك الله هداك الله. النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم. فدي مصيبة كبيرة جدا. فبدأ كمان يلوي أعناق النصوص عشان البيزنس، عشان في أموال، عشان بياخد على الرأس دلوقتي. أنا أعرف بعض المشايخ بياخد على الرأس، يعني مثلا جاب 50 حج بياخد على كل حج 100 يورو بالرأس. ها تخيل بقى 50 في 100 بكام؟ 5000 يورو بس، غير الحج مجاني، تمام كده، غير بياخد راتب من الشركة كمان على تعليم المناسك إن علم. فدي المصيبة الكبيرة اللي بيقع فيها الكثيرون للأسف. فسئلت عن هذه المسألة، طب يا عم الشيخ يعني بعض المشايخ بيدعو لهذه، نقول إذا كانت الشركة جيدة وناس موثوق فيهم وعلى دين وفعلا الأسعار مناسبة والخدمة جيدة جدا، يجوز للشيخ أن يعمل معهم لأن دي أمانة، خلاص كده هنا جائز، الشركة جيدة، إذا هو لن يدلس ويتكلم على جودة موجودة، بتقدم خدمة راقية جدا، اللي بتقول عليه هو اللي بتنافس. الفنادق جنب الحرم بتبقى جنب الحرم، عندنا فندق 5 نجوم يبقى 5 نجوم، البوفيه مفتوح غدا وفطار موجود. إن كان كذلك فلا بأس ولا نمنع هذا، بل بالعكس يكون الشيخ في هذه المرحلة يعني عامل أمان لمن يذهب من خلاله، إنه هيوديه مع شركة موثوق فيها، فلا حرج في هذا. طب هل إن تقاضى راتبا يجوز؟ لا حرج، لأن الراتب بتاعه مقابل حبس الوقت ومقابل قيامه بالتعليم، تعليم النسك وكذا، فهذا جائز بشرط الجودة وبذل الخدمة وقلة الأسعار والرعاية التامة للحجيج أو للمعتمرين وعدم المخالفات الشرعية. إن كان كذلك فلا نمنع، إنما نمنع إن تؤدى إلى مخالفة شرعية، فهذا يحرم ولا يجوز. نعم.
Und wir erwähnen weitere Beispiele, auch ein Beispiel, das in der heutigen Zeit vor allem rund um Social Media sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr unter den Leuten mittlerweile das hauptsächliche Geschäft ist von Influencern oder ähnlichen Personen, dass sie Produkte bewerben und dafür Geld bekommen. Und hier gilt es auch vorsichtig zu sein, was das Urteil angeht. Wir reden nicht darüber, dass es generell verboten ist, Produkte zu bewerben und dafür eine gewisse Provision zu bekommen. Wenn diese Influencer oder Personen mit gewisser Reichweite ein Produkt bewerben, das Produkt selbst wissen von der Qualität des Produktes und wissen, dass im Produkt oder im Verkauf oder im Vertreiben dieses Produktes keine falschen Beschreibungen oder falschen Eigenschaften, falsche Tatsachen genannt werden. Wenn all das zutrifft und die Person dieses Produkt selbst kennt oder eventuell auch selbst nutzt und weiß, wie es darum steht, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dass eine Person mit besonderer Reichweite dieses Angebot bekommt. Guck mal, wenn du dieses und jenes Produkt bewerbst, dann bekommst du eine Provision von so und so viel im Monat. Oder du bekommst so und so viel Festgehalt oder ähnliches. Das ist überhaupt gar kein Problem, solange die Person, die dieses Produkt bewirbt, dieses Produkt auch tatsächlich kennt und auch tatsächlich weiß, wie es drum steht. Was aber heute auch sehr weit verbreitet ist, und das ist das, was unter das verbotene Geschäft fällt, dass Menschen Produkte bewerben oder für Produkte werben, ohne diese Produkte tatsächlich zu kennen, ohne diese Produkte jemals genutzt zu haben, ohne diese Produkte jemals probiert zu haben. Und man gibt die lose Beschreibung so weiter, wie man es vordiktiert bekommt. Und man betreibt dieses Produkt, man bewerbt dieses Produkt unter Eigenschaften oder Beschreibungen, die eventuell nicht tatsächlich zutreffen. Das ist ein verbotenes Geschäft. Dann ist auch das Geld, was man dadurch bekommt, ein verbotenes, ja, Geld, das quasi Haram ist für dich. Und auch unter verschiedenen, beispielsweise WhatsApp oder Telegram-Gruppen oder wie auch immer, dass man einen gewissen Stamm hat von Leuten, dass man sagt, okay, du hast eine WhatsApp-Gruppe als Beispiel mit so und so vielen Mitgliedern. Guck mal, das ist das Produkt. Schreib das als Beschreibung rein oder sag das und das in deinem Video und schick es rein und dafür bekommst du so und so viel Geld. Und auch hier, wie wir vorhin erwähnt haben, wenn man von dem Produkt tatsächlich überzeugt ist und man kennt es und so wie es beschrieben ist, dann ist es kein Problem, dann ist es ein erlaubtes Geschäft. Verboten wird es dann, wenn man etwas betreibt oder bewerbt, von dem man eigentlich nicht überzeugt ist oder die Ware tatsächlich nicht kennt. Ein weiteres Beispiel, und das ist vielleicht auch ein Beispiel, das heutzutage leider auch sehr gegenwärtig ist, dass verschiedene Hajj- und Umra-Unternehmen gewisse Beschreibungen ihrer Reise auflisten, die nicht der Wahrheit entsprechen und beispielsweise werben mit dem Prediger oder mit dem Scheich XY. Und das ist auch ein trügerisches Geschäft. Ja, ich schreibe beispielsweise rein, das Hotel in Medina ist so und so nah an der Prophetenmoschee. Dabei ist das Hotel ganz woanders. Oder ich schreibe rein, in Mekka, so und da werden wir leben, aber das Hotel wird ganz woanders sein. Oder die Beschreibung der Reise, das und das ist included, ja, das und das ist alles im Preis inklusive, aber tatsächlich ist es nicht so. Ja, nee, dass man gewisse Beschreibungen auflistet, die nicht der Wahrheit entsprechen, aber weil man eben weiß, dass der Scheich XY, der Prediger, wie auch immer, mein Reisebegleiter sein wird und er vielleicht eine gewisse Popularität genießt, dass man sagt, die Leute werden dann schon mitkommen. Ja, nee, ich bilde auch noch sein Gesicht ab und ich sage dieses Jahr die Hajj oder die Umrah mit dem Scheich XY. Und das sind unsere Angebote und so weiter und so fort, obwohl es eigentlich schon im Vorhinein bekannt ist, dass er diese Versprechen eigentlich nicht halten kann. Das ist ebenfalls ein verbotenes Geschäft. Das ist ein verbotenes Geschäft. Aber auch hier, und deswegen ist es wichtig bei dieser Thematik, dass man auch versteht, wann ist es denn verboten und wann ist es erlaubt. Es spricht ja nichts dagegen, wenn ein Scheich beispielsweise oder ein Imam, ein Prediger eine Reisegruppe begleitet und eventuell sogar Geld dafür bekommt und eventuell sogar einen Lohn dafür bekommt, das ist überhaupt nicht verwerflich. Solange die Reise, so wie sie angeboten wird, auch tatsächlich stattfindet. Wenn das gegeben ist, dann ist es nicht verwerflich, dass der Reisebegleiter, der ja auch von seiner Zeit draufgibt und er muss dort Vorträge halten und den Leuten die verschiedenen islamischen Riten erklären und so weiter und so fort, das ist dann legitim, dass diese Person mit diesem Geschäft auch Geld verdient. Wie gesagt, solange die Bedingungen und die Beschreibungen, die gegeben sind, auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen.
فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن في مسائل مهمة بعد، مثل الإقالة في البيع، ومثل بيع المرابحة، وبيع التقسيط، والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه. هذه كلها مسائل مهمة تحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن شاء الله, wenn es Allah Azzawajal so vorschreibt, machen wir nächste Woche weiter mit dieser wichtigen Thematik. Ich sage diese Worte bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung.
وعشان العدل في تلقي الأسئلة هناخد